Heute bei «Apropos» Aufmerksamkeit.
Das heisst, das Hirn wird weniger effizient bei dem, was es macht, um die gleiche Leistung zu erreichen, und die Leistung selber nimmt auch noch ab.
Ein Buch fertig lesen. Einen Film schauen, ohne aufs Handy zu spinzeln. Im eigenen Kind richtig zuhören. Kann sein, dass es immer schwieriger wird, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ihr die uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu schenken.
Ja, man kann allgemein den Trend beobachten, dass die Aufmerksamkeitsfähigkeit und auch die Fokussierfähigkeit abnimmt. Und das speziell ihre Aufmerksamkeit im Alltag.
Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos». Das ist eine von mehreren Ausgaben, wo wir über Aufmerksamkeit nachdenken. Besser gesagt, über unsere Schwierigkeiten damit. Heute Grundlagen. Dafür haben wir uns Jacqueline Büch eingeladen ins Studio, Chefin vom Reportage- und Storytelling-Team. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und der Berner Zeitung. Hallo Jacqueline.
Hallo Philipp.
Jacqueline, wir fangen mit einer indiskreten Frage an. Welches Buch hast du zuletzt fertig gelesen?
Ein bisschen langweilig. Es ist eins, das mit unserem Thema zu tun hat. Das heisst «Stolen Focus» und ist von Johan Hari. Dort geht es darum, wie uns als Gesellschaft unsere Fähigkeiten abhanden kommen, aufmerksam zu sein.
Wie passend. Du hast natürlich gewusst, dass die Frage kommt. Und darum möchte ich jetzt gerne von dir wissen, was ist denn das letzte Buch, bevor du das Buch von Hari gelesen hast?
Ja, verwitscht. Das ist wirklich ein Wunderpunkt. Das letzte Buch, das ich wirklich ganz fertig gelesen habe, ist, glaube ich, ein Roman. Es heisst «Lichtspiel» und ist von Daniel Kehlmann. Der geht um einen Filmregisseur in der Nazi-Zeit. Sehr beklemmend, aber gut. Und ich sage ein Wunderpunkt, weil es eben daneben noch ganz viele Bücher gibt, die ich angefangen habe und wo so halbfertig entweder auf meinem E-Reader sind oder neben meinem Bett liegen.
Irgendwo traurig rumliegen. Spürst du eigentlich selber, dass es schwieriger geworden ist, richtig aufmerksam zu sein, jetzt beim Lesen oder sonst?
Ja, ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass das etwas von den Sachen ist, wo ich gut kann, mich konzentrieren, dass ich schnell viel kann lesen und es mir merken, dass ich das auch beim Arbeiten mache. Jetzt in letzter Zeit ist es aber schon so, oder eben vielleicht schon seit einem Zeitchen, dass ich merke, dass es schwierig ist für mich, lange an einem Buch dran zu bleiben, auch mir einen Film auszusuchen und dann den ganzen Film zu schauen und so. Da legt man sich ja dann immer ganz viel Ausreden parat, warum das so ist, wenn man ein kleines Kind hat und vielleicht nicht so viel schlaft und nicht so viel Energie hat und im Job ja auch schon so wahnsinnig viel liest und sonst Medien konsumiert. Aber ja, wenn man sich so ein bisschen rumlässt im Freundeskreis, dann kommt man irgendwie schon darauf, dass es vielleicht jetzt nicht nur mein Einzelfall ist, wo das ein Problem darstellt.
Also es gibt so eine gewisse anekdotische Beweislage. Gibt es denn auch eine, die über das herausführt, über dein eigenes Erleben und das von deinen Freundinnen und Freunden?
Ja, sonst würde man, glaube ich, jetzt hoffentlich keinen Podcast darüber machen, sonst würde ich dir einfach mal bei einem Kaffee davon erzählen. Wir befassen uns ja im Moment im Rahmen von einer Serie ein bisschen mit dem Thema und ich habe dort dafür mit der Barbara Studer geredet. Sie ist Neurowissenschaftlerin an der Universität Bern, auch Gründerin von so einem universitären Spin-off, wo Hirncoach heisst und Programm für die mentale Gesundheit entwickelt. Und das Gespräch mit ihr hat mir noch recht Eindruck gemacht, als ich sie eben gefragt habe, ob der anekdotische Eindruck stimme, den wir jetzt da vorher beschrieben haben, ist sie recht deutlich gewesen. Sie hat gesagt, ja, es sei eigentlich recht klar, dass wir heute, also als Gesellschaft, im Schnitt weniger aufmerksam sind als zum Beispiel noch vor 10 Jahren.
Ja, man kann allgemein den Trend beobachten, dass die Aufmerksamkeitsfähigkeit und auch die Fokussierfähigkeit abnimmt. Und das speziell ihre Aufmerksamkeit im Alltag. Und die ist ziemlich signifikant und ich denke, die haben wir alle auch schon erlebt.
Und auf was stützt sie sich bei dieser Aussage?
Sie hat auf verschiedene Studien aus der Hirn- und der Verhaltensforschung verwiesen. Also bei der Verhaltensforschung, dort geht es zuerst einmal ganz einfach um so Experimente, wo man die Leute irgendwelche Aufgaben lösen lässt und dann schaut, wie lange sie dafür brauchen und wie viele Fehler sie machen oder wie schnell sie abbrechen. Das ist wie so die eine Schiene. Und die andere, die sie ihre Funktion auch fest interessiert, ist dann halt die, wo man mit den modernen bildgebenden Verfahren, die man heute hat, ins Hirn hineinschaut und schaut, was dort passiert während dem Arbeiten. Und dort sieht man laut ihr recht genau, dass sich das Hirn verändert, je nachdem, welche Fähigkeiten gerade gefragt sind. Also wenn wir uns viel länger auf etwas konzentrieren müssen, dann braucht das gewisse Verbindungen im Gehirn, die dann aktiv sind. Und die sind heute bei vielen Leuten offenbar weniger ausgeprägt, als sie das mal gewesen sind. Ganz besonders bei jungen Leuten oder bei Leuten, die viel Medien, soziale Medien nutzen.
Es ist allgemein eine veränderte Ausdauer von Konzentration, die wir haben. Also man hat eine höhere fragmentierte Aufmerksamkeit, aber speziell halt durch die Medien. Wir werden ja viel unterbrochen. Und das sind wir uns einfach gewohnt. Das heisst, wenn wir zu lange etwas dran sind, ist wie auch in der Drang da. Man muss sich wieder mit etwas anderem stimulieren. Und durch da ist die Aufmerksamkeit eben sprunghafter. Und das Switching, also das Hin- und Herwechseln, können wir gut, aber so das Dranbleiben, etwas fokussiert, gerade wenn es jetzt auch nicht gerade hochstimulierend und spannend ist, das fällt uns sehr schwer.
Also quasi der Schluss, den sie daraus zieht oder wo die Wissenschaft daraus zieht, ist, dass das Gehirn heute für gewisse Aufgaben, die so ein bisschen Ausdauer erfordern, wirklich mehr sich muss anstrengen als früher.
Ja, also bei Jugendlichen mit hohem Medienkonsum ist das wirklich auffällig und es ist auch messbar im Hirn. Das heisst, man sieht, dass bei denen wirklich eine veränderte Verarbeitung stattfindet. Speziell eben im Frontalkortex, der ist zuständig für die Aufmerksamkeitskontrolle, Impulskontrolle auch. Das heisst, wir haben dort eine höhere Anstrengung, die man messen kann, also einen höheren Energieverlust sozusagen, wenn wir eine Aufgabe machen, bei aber schlechteren oder gleichbleibenden Leistung im Vergleich zu Jugendlichen zum Beispiel, die nicht so viel Medien konsumieren. Das heisst, das Hirn wird weniger effizient bei dem, was es macht, um die gleiche Leistung zu erreichen und die Leistung selber nimmt auch noch ab.
Und bleibt denn das so? Also ist das Hirn denn wie neu vertrauter?
Der Ausdruck von der Neuvertratung, der gibt es, über den reden wir im Teil 2 von dieser Serie ja dann auch noch miteinander, wo es um Smartphones an der Schule geht. So neu verdrahtet tönt jetzt ein bisschen so, als könnte man dann nachher gar nichts mehr dran rütteln. Was sie mir gesagt hat und was ich ein gutes Bild finde, ist, dass das Hirn sehr anpassungsfähig ist, dass es tatsächlich, wenn wir etwas viel machen oder üben oder eben nicht machen, dass es sich dem anpasst. Also wenn ich viel passiv am Handy rumscrolle, dann ist es offenbar tatsächlich so, dass gewisse von diesen Aufmerksamkeitsnetzen im Hirn ein bisschen verkümmern. Aber gleichzeitig, und das habe ich noch schön gefunden, was sie das gesagt hat, ist es so, sie hat gefunden, ihre Job sei eigentlich recht hoffnungsvoll, weil das Hirn auch eigentlich bis zum Tod fast alles wieder kann aufbauen und erlernen, vielleicht nicht immer alles gleich gut. Aber wenn ich mich jetzt entscheide, mein Handy zum Beispiel auf die Seite zu legen und wieder eben mich ein bisschen mehr diesen Büchern zu widmen, die dann auf meinem Nachttisch liegen zum Beispiel, dann kann auch der Teil vom Gehirn wieder gestärkt werden, genauso wie wenn ich mir vornehme, mich wieder ein bisschen mehr zu bewegen. Also es lohnt sich offenbar.
Die Neuroplastizität ist etwas, das wir dürfen nutzen, aber auch ganz bewusst sollen prägen, weil niemand anders kann Gärtner, Gärtnerin sein vom eigenen Hirn als wir selber. Und das ist wirklich schön, man kann da jeden Tag etwas ändern, jeden kleinsten Schritt zählt und Veränderung passiert über kleine Schritte. Das heisst, man kann sich kleine Veränderungen vornehmen. Am besten eben auch so Instrumente nutzen wie Apps, die einem helfen zum Stoppen, halt den Wecker stellen, sich wirklich überlegen, was will ich ändern und das angehen. Und das können wir und das sieht man auch im Hirn. Also du siehst im Hirn, wenn du etwas veränderst, siehst du das ehrlich sofort. Du siehst das nach Tag, nach Wochen und das ist etwas sehr hoffnungsvoll und das sollen wir auch so nutzen und kultivieren.
Jetzt weisst du, was du zu tun hast.
Genau.
Das sind wie zwei Herangehensweisen an das Thema. Das eine ist, was es auslöst im Hirn selber oder im Mensch selber. Das andere ist, was es auslöst. Also quasi, wie sich unser Alltag auch verändert oder verändert hat, dass man das sogar im Hirn sieht. An was denkst du, wenn du an unseren Alltag denkst und an die Aufmerksamkeit, die offensichtlich kleiner wird?
Ja, ich glaube, es kommen da extrem viele Sachen zusammen. Es gibt Beispiele, wie das Film heute viel schneller geschnitten sind. Auf das gehen wir auch ein, in unserer Berichterstattung zu diesem Thema. Man redet dort von der Average Shot Length, ASL, sagt man dem, also die Zeitspanne, wo es durchschnittlich geht, bis die Kameraeinstellung in einem Film wechselt. Und da gibt es auch recht eindrückliche Studien, die zeigen, dass in den 1940er Jahren die durchschnittliche Schnittlänge noch etwa 10 Sekunden beträgt hat und heute bei unter 4 Sekunden ist. Also das sieht man zum Teil, wenn man alte Filme anschaut, die wirklich dann so fast so quälend langsam wirken für unsere Gewohnheiten. Fast noch krasser finde ich es bei den Intros von Songs. Wenn man so alte Songs hört, wo man das Gefühl hat, so, jetzt müssen wir mal 2 Minuten vorspulen, bis dann richtig losgeht. Obwohl das natürlich eigentlich zum Erlebnis dazugehört. Aber dort merke auch ich, dass ich bei Spotify dann recht schnell mal weiterdrücke. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, eine Studie dazu, wie lange ein Thema aktuell bleibt in der öffentlichen Diskussion. Dort sind natürlich auch wir als Medien ein Teil davon. Aber ich glaube, das alles prägt, wie wir unseren Alltag wahrnehmen und wie wir auch ein bisschen funktionieren.
All das kommt an einem Ort zusammen, was wir schauen und hören und was wir für News konsumieren. Und zwar auf unserem Smartphone. Wie groß ist der Anteil vom Smartphone da dran, dass unsere Aufmerksamkeit kleiner wird, dass wir uns nicht mehr so gut konzentrieren können? Was sagt da Barbara Studer?
Die Smartphones, die sind ja jetzt noch nicht so lang Teil von unserem Leben, dass man das alles schon bis ins letzte Detail untersucht hätte. Es gibt, glaube ich, ganz viele Zusammenhänge, die man noch genau anschauen muss. Ich finde es auch wichtig, dass man differenziert ist bei diesen Sachen. Aber es ist schon so, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Smartphones einen recht grossen Anteil haben. Das sagt auch Barbara Studer. Also für sie steht fest, dass es zwar wahrscheinlich nicht der einzige Grund ist, warum wir uns schlechter konzentrieren können, aber vermutlich sei es der wichtigste. Und sie erklärt das damit, wie unser Gehirn funktioniert und halt schon lange funktioniert. Das kann nicht so schnell einfach umschalten für einen neuen Modus. Das ist wie nicht dafür gemacht, ständig unterbrochen zu werden, die ganze Zeit stimuliert zu werden. Und genau das passiert halt, wenn wir zum Beispiel auf den sozialen Medien rumscrollen, dann kommt wie im Sekundentakt wieder etwas, was aufregend ist fürs Gehirn und wir haben gar nicht so richtig Zeit, uns mit dem auseinanderzusetzen und das zu verarbeiten, was da passiert, sondern dann kommt gerade das Nächste und das Nächste. Und in der Natur ist das halt recht anders. Wenn man dort irgendetwas Tolles erlebt, dann gibt es dann meistens irgendwann so ein bisschen ein Ruhepäuschen dazwischen und dann kann man das wieder verarbeiten, was man erlebt hat. Und sie hat mir wie gesagt, sie geht nicht davon aus, dass man sich so schnell anpassen kann, dass es jetzt ein paar Jahre Übergangsfrist braucht und dann können wir mit dem umgehen, und das ist wirklich etwas, das zu Problemen führt. Obwohl man da natürlich dann muss unterscheiden, ob man die sozialen Medien aktiv nutzt, also wenn man sich jetzt von etwas inspirieren lässt und nachher gerade etwas damit macht oder wenn man auch aktiv irgendwie etwas gestaltet online, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn ich einfach auf meinem Sofa liege, wenn ich das manchmal mache, wenn ich müde bin und dann so vor mich hinscrolle.
Genau, also das Hirn ist eigentlich nicht für die ständige Stimulation gemacht, sondern ein natürlicher Verlauf der Aufmerksamkeit ist, dass wir fokussieren und dann wieder eine Ruhephase haben, eigentlich, was das Hirn kann verarbeiten, verknüpfen, konsolidieren. Und bei einer ständigen Stimulation, wo bei Scrolling ja der Fall ist, und oftmals machen das Leute manchmal eine halbe Stunde bis eine Stunde, oder, ist das eigentlich eine Überstimulation. Das ist, es führt zu einer Stressreaktion im Hirn, es führt zu einer Überregulation vom Belohnungssystem, weil nach Dopaminausstoß, eigentlich auch in der Sätze eine Beruhigungsphase kommen, damit wir ein reguliertes Belohnungssystem haben, die bleibt aus. Mhm. Und wir wissen wirklich, dass passives Scrollen ist definitiv etwas, wo fürs Hirn wirklich ein Stress ist, wo aber auch emotional, wenn man es regelmässig macht, kann zu einer schlechteren mentalen Balance und psychischen Gesundheit führen.
Es hat mit dem Belohnungssystem im Hirn zu tun. Wie funktioniert denn das genau?
Ja, wenn man etwas Schönes erlebt oder toll findet, dann registriert das Gehirn das und der Körper schüttet das Glückshormon aus. Das funktioniert eigentlich recht ähnlich, wie eben, wenn man im Alltag etwas erlebt, was man toll findet, wie das auch schon bei unseren Vorfahren und bei den Steinzeitmenschen wahrscheinlich auch schon war. Nur eben, wie ich es vorher gesagt habe, dort war es vielleicht dann so gewesen, wenn man irgendetwas Gutes gegessen hat oder wenn man Sex gehabt hat oder wenn man vielleicht noch vergorene Früchte zu sich genommen hat, ich weiß auch nicht. Nur ist es dann so gewesen, eben, dann hat man das wahrscheinlich genossen und ist dann unter den nächsten Baum gelegen und hat das mal ein bisschen auf sich wirken lassen. Und das ist jetzt halt eben ein bisschen anders.
Also eben, das Dopamin ist beim Scrollen ja, es wird ständig ausgeschüttet, das Belohnungssystem ist aktiviert, genau wie wir das auch bei Substanzgebrauch haben, bei klassischer Sucht. Also wir haben die Glücksgefühle, die erzeugt werden und Dopamin führt ja vor allem dazu, dass man mehr will. Das führt dazu, dass man auch leben bleibt innen oder eben wieder sich wünscht. Und was auch noch ist,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt das Dopamin beim Scrollen dann so ein bisschen wie in Wellen oder fast sturhaft wird das ausgeschüttet.
Was auch noch ist, wir haben die variable Belohnung, nennt man das. Das ist so eine unvorhersehbare Belohnung. Da haben ja die Algorithmen. Aber da kommst du immer ein bisschen etwas über, wo die Algorithmen schon wissen, das hat sie oder er gern. Und das ist, führt dazu, dass die Bestärkung noch schneller sich entwickelt, dass man schneller eben noch in das Prinzip hineinkommt, dass man auf die Belohnung eigentlich hofft und darum mehr will. Das ist ähnlich wie bei Glücksspielen. Aber man probiert sie immer wieder, um das gute Gefühl wieder zu bekommen. Wenn es ganz vorhersehbar wäre, wäre es weniger spannend.
Und das ist dann auch etwas, wo sich der Körper und das Gehirn daran gewöhnt.
Und da haben wir natürlich die Toleranzentwicklung, wo man ja, sonst bei klassischer Sucht ja auch hat. Also man braucht immer ein bisschen mehr. Wir haben tatsächlich auch einen Abbau von Dopaminrezeptoren. Das sind die Rezeptoren, die das Dopamin auch aufnehmen können. Entsprechend steigt die Schwelle, damit man wirklich sich auch zufrieden fühlt. Und das führt natürlich dazu, dass man dann auch Entzugssymptome hat, wenn man es nicht mehr hat. Und das kann schlussendlich wirklich auch zur Beeinträchtigung im Alltag führen. Zum Beispiel auch weniger Schlaf, eben sich schlechter konzentrieren, natürlich auch auf die sozialen Beziehungen, weil man vielleicht zwar wüsste, es tut die Zähne nicht gut, oder es wäre schön, man könnte mit dem Partner reden, aber man ist dann wie so gedrängt durch das suchtartige Verhalten und tut anders einfach vernachlässigen im Alltag.
Das heisst, wenn ich dann das nächste Mal irgendwie etwas Unspektakuläres mache und ein Buch lesen oder ein Instrument spielen oder einen Spaziergang machen, dann macht mir das dann vielleicht gar nicht mehr so viel Freude, weil das halt dann im Kontrast zu dem ganzen Gescrollen wie ein bisschen abfällt und am Gehirn weniger Glücksgefühl vermittelt.
Die Leute im Silicon Valley, die all diese Apps machen und Social Media konzipiert haben, ich nehme an, die wissen, wie das Hirn funktioniert und das bewusst ausnutzen, oder?
Ja, das hat Barbara Studer auch gesagt. Eben, wenn man eine Neurowissenschaftlerin sagt, dann wissen wir auch, in welcher Kadenz dass man so ein Hirn muss stimulieren muss, damit man möglichst dranbleibt und möglichst weitermachen bei einer Aktivität. Und da gibt es natürlich auch andere Leute, die das gleiche Wissen haben wie die Frau Studer, die eher eben dann mit diesen Tech-Firmen zusammenarbeiten. Das ist an sich ja auch nichts Verbotenes. Das ist ihr Geschäftsmodell. Sie verkaufen quasi die Zeit, die wir auf diesen Plattformen uns bewegen. Mit dem können sie Werbung verkaufen. Und die haben natürlich kein Interesse daran, dass ich 3 Minuten dort drauf bin und dann wieder etwas anderes mache. Sondern für sie und ihr Geschäftsmodell ist das positiv, wenn ich mich dort weiter und weiter möchte bewegen.
Ja, also das ist ganz klar, das ist ein Geschäft mit Aufmerksamkeit, das ist ja da, wo die verkaufen. Also je länger wir an diesen Geräten sind, desto mehr haben die das Geschäft. Also bekommt man sie auch, ja, auch die Bezahlungen von denen, die da dann ihre Werbung schalten etc. Es ist ein Riesenspiel mit unserer Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Und ich kann mir das Ganze wirklich nicht verteufeln, aber ganz fest so die Haltung, die wir alle sollen haben, hey, einbestimmen, was ich mit meiner Aufmerksamkeit mache, weil sie ist sehr eine limitierte, wertvolle Ressource.
Wir haben uns jetzt lange darüber unterhalten, dass es so ist, dass wir uns weniger gut konzentrieren können, dass wir weniger aufmerksam sind und warum das so ist. Jetzt, was wir noch nicht darüber geredet haben, ist, was hat das für Konsequenzen? Was bedeutet es denn für uns, wenn wir uns nicht mehr so gut konzentrieren können wie früher?
Vielleicht zuerst eine positive Interpretation, nachdem wir schon lange so von Problemen jetzt geredet haben. Man könnte natürlich auch sagen, die Anforderungen sind einfach ein bisschen andere geworden von unserer Welt. Vielleicht ist es heute wichtiger, dass ich kann multitasken und da etwas beantworten und dort noch schnell etwas schreiben, als dass ich ganz lange an etwas dranbleibe. Das ist ein Argument, das man auch hört und das ich finde, hat auf eine gewisse Art und Weise auch seine Berechtigung. Und gleichzeitig sieht man halt schon, eben das habe ich vorher gesagt, dass es wirklich im Gehirn auch Veränderungen gibt, dass der Teil, der dazu dient, dass wir wirklich lange an etwas dranbleiben können, dass der sich ein bisschen zurückbildet. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das auf ganz viele Lebensbereiche Auswirkungen hat. Also vielleicht ganz konkret auch, weil wir immer zurückgezogen werden an unsere Geräte, dass wir im Schnitt weniger schlafen, dass wir uns im Schnitt weniger bewegen, dass wir uns auch mental als Gesellschaft im Schnitt weniger wohlfühlen. Ich sage jetzt immer im Schnitt, weil das muss natürlich nicht auf jeden zutreffen. Und das sind auch die Zusammenhänge sind ja nicht immer so einfach. Also das finde ich wichtig zu sagen, da spielen ganz viele verschiedene Faktoren mit. Aber dann sieht man es ja auch bei sich selber, dass man vielleicht ein bisschen weniger aufmerksame Zeit mit der Familie verbringt. Du hast das in der Anmoderation gesagt. Vielleicht lässt man dem Kind mal nicht so gut zu, wie man sollte. Vielleicht leiden die sozialen Kontakte. Vielleicht reden wir zusammen über ein bisschen weniger gescheite Sachen, als man sonst würde. Eben, im Einzelfall kann es sein, dass man das alles kann ausbalancieren und dass man das recht gut unter einen Hut bringt und immer noch wahnsinnig gescheite Gespräche führt und seinem Kind zulässt. Aber einfach so über alles gesehen besteht die Gefahr.
Dass sie alles folgen auf einer individuellen Ebene, hat es auch Konsequenzen auf einer gesellschaftlichen, auf einer kollektiven Ebene?
Ja, ich glaube, wenn ganz viele Individuen das gleiche Problem haben, dann wahrscheinlich schon. Also vielleicht zum einen, wenn wir bei den Kindern schnell bleiben, dort stellen wir gewisse Weichen. Barbara Studer sagt dazu, gerade in der Jugend sei es halt wichtig, dass das Gehirn ganzheitlich gefordert wird, weil dann die Grundlagen gelegt werden für das, was man später denkt und fühlt und lernt. Also wenn dort quasi eine ganze Generation von jungen Leuten zu fest quasi in diesem Modus ist und das andere vernachlässigt, dann kann man sich schon vorstellen, dass das dann auch später Auswirkungen hat. Und das sieht man ja zum Teil auch schon, wenn es um die mentale Gesundheit geht. Auch auf das gehen wir dann in der Folge zu den Smartphones noch genauer ein. Aber dort geht man auch davon aus, dass man schon gewisse Zusammenhänge sieht. Und problematisch wird es auf einer gesellschaftlichen Ebene halt auch, wenn den jungen Menschen oder uns allen ein Stück weit Fähigkeit abhanden kommt, uns wirklich mit komplexen Zusammenhängen auseinandersetzen, weil es das ja auch braucht, wenn wir unsere Zukunft gestalten wollen, wenn wir politische Entscheidungen fällen, die gut fällen und halt nicht nur anhand von Parolen. Da sehe ich schon eine gewisse Herausforderung.
Das heisst, am Anfang fängt es an mit Büchern, die man nicht fertig liest und am Schluss hat man eine Politik, die einfach nicht mehr fähig ist, ganz komplexe Sachverhalte richtig zu handeln.
Du hast das jetzt fast so schwarz-weiss zusammengefasst, wie man das müsste machen auf den sozialen Medien, um die maximale Aufmerksamkeit sich zu sichern. Aber ja, wenn du das so ein bisschen überspitzt möchtest zusammenfassen, dann wäre das so ein bisschen der Worst Case zumindest.
Gibt es noch etwas, was wir dagegen unternehmen
können? Ja, zum Glück eben. Ich habe das vorher schon gesagt. Ich muss nochmal Frau Studer zitieren, die eben gesagt hat, wie gut, dass sich die Hirnareale auch wieder regenerieren können, wenn wir nur daran arbeiten.
Ja, genau. Ich nenne es gerne so Frontalkortextraining. Wirklich alle Sachen, die so ein bisschen Ausdauer brauchen, wo man dranbleiben muss, machen, weil das baut wirklich den Muskel sozusagen, oder die Muskeln im Frontalkortex auf. Und das hilft uns allgemein so, unsere Ziele erreichen. Und wenn wir natürlich Ziele erreichen, die uns persönlich wichtig sind, ist das etwas, das enorm wertvoll ist für unsere eigene Sinnhaftigkeit, für das Wirken in der Welt, wo wir ja hoffentlich wollen, auch etwas Gutes tun und aber auch für die eigene mentale Gesundheit.
Sie raten wenig überraschend zuerst mal, dass man sich Zeiten definiert, wo man das Handy eben vielleicht nicht braucht, am Morgen, am Abend, während dem Arbeiten, während dem Essen mit der Familie, am Sonntag oder wie auch immer. Und dann der zweite Schritt, finde ich, liegt auch ein bisschen auf der Hand, aber habe ich gleich noch gefunden, ja, nein, ist eigentlich noch ein guter Gedanke, dass man sich halt wie schon aktiv überlegt, was man dann in dieser Zeit stattdessen machen würde. Dass man sagt, am Abend, wenn ich langsam ein bisschen müde werde und so, dann gehe ich lieber noch mal raus oder sitze ans Klavier oder was auch immer oder lerne Sprache, statt mit dem Handy aufs Sofa zu liegen. Weil eben, gerade wenn man dann schon so ein bisschen in einem Zustand ist, wo die Widerstandskraft vielleicht schon ein bisschen geschwächt ist, dann verfällt man dem passiven Scrollen halt besonders einfach.
Aber dann auch immer wieder Sachen kultivieren, die einem wirklich Freude machen, jetzt neben den Medien. Man nennt das so die Flow-Erlebnis, wo man einfach so ganz eintaucht in etwas. Das kann Musik sein, es kann Sport sein, im Kreativen wirken, aber natürlich eben auch im Miteinander. Und die richtig geniesst und dann eben auch da wieder das reguliert, unser Belohnungssystem. Oder? Weil das sind echte Glücksmomente. Und dass man da die so künstlich herbeigeführten Glücksmomente, ich nenne es gerne das billige Dopamin von den Medien, man dort probiert eben abzuschrauben und beim anderen aufzuschrauben. Es geht nicht nur gegen etwas arbeiten, sondern wenn wir eben mehr vom anderen haben und uns erfüllt, dann plötzlich haben wir gar nicht mehr so Zeit zum Umhängen auf Social Media und zum Gamen, weil man so viel anderes Spannendes, Reales im Leben erlebt.
Mir ist aufgefallen im Gespräch mit ihr, dass sie ganz oft so Wörter gebraucht hat, wie man müsse sich halt anstrengen. Und es ist wichtig, dass man dort hingeht und man sich auch ein bisschen anstrengt, um die Gehirnareale, die für das zuständig sind, halt auch zu trainieren. Und das ist wirklich etwas, was mir so ein bisschen geblieben ist.
Was ganz sicher auch hilft, immer, ist, ein Buch zu lesen. Und zu all deinen halbgelesenen Buchkadaver, die bei dir rumliegen. Gibt es jetzt eins, das unbedingt noch fertig lesen willst und eins, das vielleicht sogar empfehlen
könntest? Hey, ja, die guten Vorsätze haben im Fall schon gefruchtet. Ich bin am Wochenende in einer Buchhandlung und habe gedacht, so, jetzt kaufe ich mir nochmal ein neues Buch, eins, das ich fertig lese. Und dann habe ich eins gekauft, das heisst «Märtyrer» und ist vom iranisch-amerikanischen Schriftsteller Kaveh Akbar. Und ich habe das einfach mal gekauft und habe daheim angefangen zu lesen. Und es ist wirklich recht toll. Hat auch so gut kurze Kapitel, ist vielleicht auch noch gut für unsere geschundenen Gehirne. Aber nein, ist sonst inhaltlich auch, finde ich doch auch anspruchsvoll und interessant und einfach auch toll geschrieben. Also das kann ich empfehlen.
Danke, Jacqueline.
Danke, Philipp.
Das war unsere erste Folge zum Thema Aufmerksamkeit. Morgen hören wir Jacqueline Büchi gerade nochmal. Dann wird es um Smartphone und um Verbot von Smartphone an Schulen gehen vor allem. Das war es mit dieser Folge von «Apropos». Produziert worden ist sie von Sarah Spreiter und von Noah Fenten. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.